In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 16. Januar 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Stuttgart 21, Diskussion ohne Bahnbeteiligung. Wie leistungsfähig wird die unterirdische Bahnstation? Ein Gespräch mit Werner Sauerborn, Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Die Polizei im Handgemenge der politisierenden Interessenlagen. Ein Interview mit Martin Kirsch von der Polizei Grün über informelle Strukturen der Behörde. Ein zweiter Teil ist bei Radio Dreieckland im Morgenradio vom 16. Januar nachzuhören. Verurteilt wegen einer Beteiligung an Freiburger Anti-AfD-Demo 2018. Doch zunächst zu den Nachrichten. Breisgau-S-Bahn braucht Nachbesserung. Als Jahrhundertereignis gefeiert und am 15. Dezember 2019 gestartet, ist die Freude über die durchgehende und elektrifizierte Bahnverbindung zwischen dem Schwarzwald und dem Kaiserstuhl inzwischen Ernüchterung gewichen. Verspätungen und Zugausfälle sind die hervorstechendsten Eigenschaften der Breisgau-S-Bahn. Die Betreiber der S-Bahn wissen keinen Rat. Die Bahn hat es nicht geschafft, in 36 Monaten vom Diesel auf Elektrozüge umzustellen. Ab 17. Februar soll ein Übergangsplan mehr Betriebsstabilität gewähren. Bis Anfang Juni sollen die Probleme beseitigt sein. Die lange Übergangszeit stößt bei Bürgern und Bürgermeistern der Gemeinden Balingen, Bötzingen, Eichstätten, Gottenheim, March, Riegel-Theningen und der Stadt Endingen auf. In einer gemeinsamen Stellungnahme wurde die Bahn aufgefordert, das Problem schneller zu lösen. Lehrer sollen länger ran. Die Lösung gegen Unterrichtsausfällen an den Schulen heißt freiwillige Mehrarbeit. Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU, will mit der Idee einer freiwilligen Mehrarbeit den Lehrermangel abfedern. Im Südwesten können voraussichtlich vom kommenden Schuljahr an freiwillig Lehrer eine Stunde mehr in der Woche arbeiten, bis der Lehrermangel in einigen Jahren gelöst ist. Das Statistische Landesamt geht davon aus, dass die Gesamtschülerzahl in Baden-Württemberg vom kommenden Schuljahr an kräftig steigen wird. Von jetzt 1,5 Millionen Schülern auf 1,6 Millionen Schülern in 10 Jahren. Grund ist eine überraschend gestiegene Geburtenzahl. Stuttgart 21 braucht, Politik soll liefern. Beim Wegfall des Kopfbahnhofs braucht die Deutsche Bahn dringend einen neuen Abstellbahnhof. Dem sollen die in Untertürkheim lebenden, streng geschützten Mauereidechsen weichen. Die Deutsche Bahn möchte die Gleise des Güterbahnhofs zwischen Daimlerwerk und Untertürkheim nutzen. Das alte Gleisareal muss für 23 Abstellgleise abgeräumt werden. Ein Höhenunterschied von 2,6 Metern ausgeglichen und 204.000 Kubikmeter Aushub entsorgt werden. Der Lebensraum für hochgerechnet 4.350 streng geschützte Mauereidechsen und Wildbienen ist dann weg. Deshalb beantragte die Bahn eine Ausnahmegenehmigung vom Naturschutzgesetz. Das Regierungspräsidium stellte sich bereits positiv zum Vorgehen der Bahn. Die Population an Mauereidechsen sei in Stuttgart hoch und Mauereidechsen verdrängen im Übrigen Zauneidechsen. So eine Begründung. Starke Schiene und Deutschlandtakt. Ist das beides mit Stuttgart 21 vereinbar? Heute Abend zumindest wird darüber diskutiert im Rathaus in Stuttgart, heute am Donnerstag. Diskutiert ist gut. Einer aus der Dreierriege fehlt. Ein anderer hier wird nicht dabei sein, ist aber informiert. Und zwar Werner Sauerborn. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, schönen guten Morgen nach Freiburg.
Heute Abend, wie gesagt, eine kleinere Runde, aber man hat eigentlich geplant, hier Befürworter und Gegner von Stuttgart 21, sprich Vertreter des Verkehrs und entsprechend kritische Bürger zusammenzubringen. Und jetzt mal einfach die Frage zu erörtern, geht das denn tatsächlich oder ist Stuttgart 21 nicht das, was eben die Stuttgart 21 ja, Kritiker sagen, einfach ein Rückbau?
Genau. Es geht um eine ganz zentrale Frage und keineswegs nur um eine vordergründige technische Frage, wie das oft dargestellt wird. Es geht im Grunde um die Frage, ist dieser Bahnhof, so wie der geplant wird, in der Lage, den Verkehr der Zukunft, den wir brauchen, und es geht ja um eine große Verlagerung, um Verkehrswende, große Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Und da stellt sich schon die Frage, ob ein Bahnhof der nur halb so viele Gleise haben würde wie der jetzt bestehende, selbst wenn es Durchgangsgleise sind, diese Anforderungen erfüllen kann. Die Anforderung heißt ja Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030. Das ist eigentlich mit gesundem Menschenverstand sofort erkennbar, aber die Bahn vor allem weicht dieser Diskussion seit langem aus. Und es war diese Veranstaltung heute Abend der Versuch, jetzt wirklich mal eine sachgerechte Diskussion auch mit den Befürwortern des Projekts zustande zu kommen. Die Bahn hat von vornherein jeden Dialog über die Kapazitätsfrage in öffentlichem Rahmen abgelehnt. Wir waren aber immerhin sehr froh, dass wir Herrn Hickmann, das ist praktisch der Verkehrsexperte vom Verkehrsminister Herrmann, für diese Diskussion gewonnen hatten. Diese Verabredungen standen schon seit Dezember. Wir haben viel Werbung gemacht, wir haben 1000 Flyer gemacht. Auf allen Montagsdemos war das angekündigt worden und 3 Tage vor der Veranstaltung kriegen wir ein Schreiben, in dem es heißt, es ging jetzt leider nun doch nicht. Und wir vermuten ganz stark dahinter, dass die Bahn da interveniert hat, weil sie jede Diskussion über diese für sie sehr heikle Frage vermeiden möchte.
Einen Experten dabei zu haben ist gut. Das heißt, einen Experten von der anderen Seite, da kann man sich ja mal richtig reiben. Hat die Bahn irgendwie einen anderen Experten, sagen wir mal, vorgeschlagen? Oder was war überhaupt die Begründung, weshalb man so kurzfristig absagt? Ist der Mann krank geworden?
Also die Bahn gibt gar keine Begründung mehr dafür, dass ich an dieser Diskussion nicht teilnehme. Der Vertreter der Region, der Herr Bob, der hat nur gesagt, er fände diese Diskussion nicht zielführend. Da fragt man sich natürlich schon vor dem Hintergrund von Klimadebatte, was er denn dann für zielführend hält. Es geht da nicht um die Frage, ob man gerade im Terminkalender noch einen Platz hat oder nicht. Es geht darum, dass grundsätzlich diese Diskussion nicht gewünscht wird. Anders ist es beim Verkehrsministerium. Ich glaube schon, dass der Verkehrsminister schon begriffen hat, dass dieser Bahnhof, der geplant ist, ein ganz großes Problem sein wird für die Infrastruktur hier im Land und schon bereit wäre zu diskutieren. Ich nehme an, er ist von der Bahn unter Druck gesetzt worden, ganz kurzfristig hier noch abzusagen.
Nun, es ist ganz klar, weniger Gleise gleich weniger Verkehrsmöglichkeiten, sprich ein Abbau. Auf der anderen Seite, wir haben auch hier zukunftsorientiert natürlich vielleicht neue Möglichkeiten, sprich neue Techniken, dass man einfach mehrere Züge jetzt schneller hintereinander laufen lassen kann oder andersrum ausgedrückt, so wie bei der Straßenbahn auch. Da hält vorne eine Straßenbahn und hinten hält auch nochmal eine Straßenbahn, sprich ein Gleis mit 2 Zügen irgendwie belegen kann oder könnte oder dass es eine Möglichkeit ist. Und wenn der Bahnhof nur eine Station ist, sprich ein bisschen schräg ist, kann das vielleicht mit besseren Bremsen ausgeglichen werden. Ginge darum irgendwie die Diskussion, dass die Bahn mal überlegt oder die Überlegungen vorstellt, wie sie das mit weniger Gleisen hinkriegen soll?
Ja, genau. Um diese Fragen wird es heute Abend gehen. Wir haben ja, auch wenn diese Absagen sind, haben wir 2 namhafte Experten, die sich genau zu diesen Punkten äußern werden. Das sind ja die Argumente, mit denen die Bahn dieses Defizit der Halbierung der Gleiszahl auffangen will. Das Stichwort ist da ETCS. Das ist so ein elektronisches Steuerungssystem für die Züge. Da werden die Experten auch darauf eingehen, inwieweit das eine Leistungssteigerung bringen kann. Alle Erfahrungen zeigen, dass das nicht der Fall ist. Auch Schweizer Erfahrungen, da ist die Bahntechnik ja schon viel weiterentwickelt, zeigen, dass das gerade in Verkehrsknoten keinerlei Effizienzvorteile bringt. Und das gilt erst recht für Stuttgart.
Jetzt mal ein bisschen was zum Schmunzeln. Ich meine, ich lese auch die Zeitung. Da wird jetzt dir neuerdings gesagt, ich habe mir den Artikel gar nicht durchgelesen, dass es wieder mal um die Eidechsen geht. Sprich, Eidechsen sollen dafür sorgen, dass Stuttgart 21 aufs Abstellgleis rollen könnte. Aber das ist ja wohl eher ein Nebenschauplatz, den man da ein bisschen herausbaut. Wie sehen Sie das, was da mit den Eidechsen überhaupt der Fall ist?
Naja, ich meine, das sind die Bedingungen des Artenschutzes, die in jedem Planungsrecht berücksichtigt werden müssen. Die Bahn hatte da 10 Jahre Zeit, hier Vorkehrungen zu treffen, Umsiedlungsmaßnahmen. Am Ende wird nie der Artenschutz ein Projekt wirklich verhindern. Aber der Artenschutz muss berücksichtigt werden. Und die Art und Weise, in der das jetzt auf so ein Eidechsenproblem reduziert wird, zeigt im Grunde, dass Artenschutz hier auch nicht ernst genommen wird.
Was wird heute Abend dann stattfinden? Das heißt, heute Abend werden Sie darüber diskutieren, unter sich praktisch, wie Stuttgart 21 gerettet bzw. was mit Stuttgart 21 eben verloren geht.
Ja, wir haben den Professor Wolfgang Hesse aus München und wir haben den Dr. Christoph Engelhardt auch aus München. Das sind ausgewiesene Experten für Bahnverkehr. Die werden zeigen, dass das alles so nicht funktioniert. Es gibt ja inzwischen einen sogenannten Zielfahrplan, wo die Bahn mal vorgelegt hat, wie denn die Züge eigentlich fahren sollten, wenn Stuttgart 21 in Betrieb ist. Und da zeigt sich ganz deutlich, das funktioniert alles gar nicht. Natürlich stellt sich immer die Frage, was denn dann? Da kann man nur sagen, der Bahnhof, der Kopfbahnhof besteht weiterhin. Er ist natürlich jetzt an allen Ecken und Enden ein bisschen lädiert, aber im Prinzip funktioniert er ja noch. Und es geht in erster Linie jetzt mal darum, die oberirdischen Gleise zu erhalten und nicht alles abzureißen und danach ja mit sündhaft teuren zusätzlichen Maßnahmen da irgendwie noch zu retten, was zu retten ist. Es gibt zum Beispiel einen Vorschlag von Winfried Herrmann, jetzt so eine Art zusätzlichen unterirdischen Kopfbahnhof zu bauen, um diese Kapazitätsprobleme zu lösen. Das halten wir für ein vielleicht gut gemeintes, aber in der Sache doch ziemlich abenteuerliches Unterfangen, was den Bau verlängern wird, was eine weitere Milliarde kosten wird und was unendlich viel Emissionen durch Beton und Stahlbeton, das ja in der Herstellung sehr CO2-intensiv ist, mit sich bringen würde.
Habe ich da gerade eben richtig gehört, einen unterirdischen Kopfbahnhof oder war das irgendwie sozusagen ein Verhörer?
Nein, Sie haben gut gehört, aber es ist auch sehr verständlich, dass Sie ein bisschen gestutzt haben, weil die Idee ist wirklich, sehr verwunderlich und sie ist aus der Not geboren, dass Herr Herrmann natürlich genau weiß, dieser Bahnhof reicht dann vorne und hinten nicht, aber andererseits möchte er nicht die S21-Pläne durchkreuzen, die ja heißen, das ganze Gleisvorfeld müsse abgerissen werden und da kommt er auf so eine Idee.
Ich war jetzt verbunden hier mit Werner Sauerborn und bedanke mich mal für dieses Gespräch.
Ich bin jetzt hier gerade verbunden mit dem Kassenwart von Polizei Grün, Martin Kirsch. Guten Morgen, Herr Kirsch.
Guten Morgen.
Was hat es denn mit Polizei Grün auf sich? Können Sie kurz was über diese Polizistenvereinigung sagen?
Klar, sehr gerne. Polizei Grün ist hervorgegangen aus einer Landesarbeitsgemeinschaft der Grünen in Baden-Württemberg als Unterarbeitsgruppe. Und irgendwann hat man gemerkt, dass eben das spezifische Thema Polizei jetzt nicht nur parteiintern bearbeitet werden kann oder sollte, und vor allem auch mal innerhalb der Polizeibeamtenschaft oder der Kollegenschaft mal versuchen sollte, sich so ein bisschen zu verbinden. Und es hat mal das quasi aus der Parteistruktur rausgelöst in den Verein Polizei Grün gegründet, sodass wir inzwischen auch in unserer Satzung als Aufnahmebedingung nicht haben, dass man bei den Grünen ist, sondern dass man bei der Polizei ist. Und dementsprechend auch ja halt von der Einstellung, von der politischen Einstellung oder auch von dem Arbeitsethos natürlich eher in Richtung der, ich sag mal, linksliberal oder liberal denken sollte. Also ich sag mal, der klassisch konservative, stramme CDU-Wähler wird sich jetzt bei uns wahrscheinlich nicht ganz so wohl fühlen, aber wir haben keine Parteimitgliedschaft angebunden.
Wie sind Sie selbst dann zu dem Verein gekommen?
Ich habe es mal über eine E-Mail-Liste mitbekommen. Also es wurde also zum Zeitpunkt der Gründung wurden über die Verteiler von den verschiedenen Landesarbeitsgemeinschaften Innenpolitik diese Gründung publik gemacht und da habe ich mich dann beigetreten. Das war 2013, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
Und Sie waren schon davor sozusagen im Dienst eingesetzt?
Genau. Also ich bin bei der Polizei, bin ich selbst seit 2006 in der Ausbildung. 2009 bin ich fertig geworden und bin seitdem in Hessen Polizist.
Am 14. Dezember letzten Jahres gab Ihr Freiburger Kollege Armin Bohnert den Badischen Neuesten Nachrichten ein Interview, in dem er davon gesprochen hat, dass nicht jede Polizeianwärterin unbedingt zum Dienst geeignet sei. Er hat da gesagt, Zitat, es gäbe da schon auch welche, die Freund und Helfer sein wollen, aber eben auch jene, die auf die Durchsetzung von Recht und Ordnung stehen. Im Nachgang von dem Interview wurde Ihr Kollege dann heftig kritisiert und ich glaube, es wurde ihm sogar mit disziplinarischen Maßnahmen gedroht. Und die Kritik, wenn man es so nennen will, kam erstaunlicherweise von den zwei wichtigsten Polizeigewerkschaften, nämlich der Deutschen Polizeigewerkschaft, die DEPOLG, auch bekannt für Rainer Wendt, also ziemlicher Hardliner, und der Gewerkschaft der Polizei, die ja zum DGB-Dachverband dazugehört. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum gerade die beiden Interessenvertretungen so aggressiv auf Kritik aus den eigenen Reihen reagieren?
Also ich denke, bei der DPG brauchen Sie sich keine Gedanken machen, warum dass sie so reagiert haben, weil, wie Sie schon gesagt haben, mit Rainer Wendt war ein Hardliner da mit vorne dabei. Die waren früher CDU, nein, inzwischen kann man sogar, glaube ich, fast schon AfD nachverorten mit den Parolen, die teilweise raushauen, dass die auf, dann auf so eine Wortmeldung von Grünen so oder von einem grünen nahen Verein reagieren, ist sehr verständlich. Was die GdP angeht, schwierige, gute Frage. Es ist ja letzten Endes, wahrscheinlich ist den Gewerkschaften aufgestoßen, diese negative Konnotation von Durchsetzung von Recht und Ordnung. Weil es die Frage natürlich, wie sieht man Polizei prinzipiell? Ja? Sieht man die Polizei als Bürgerpolizei, Freund und Helfer vorwiegend, oder ist die Polizei ein Ordnungsorgan, was dafür da ist, eben Recht und Ordnung durchzusetzen, und wie wird diese durchgesetzt? Und da ist natürlich schon auf Seiten der Gewerkschaften, auch bei der GdP, eine tendenziell eher konservative Sichtweise, auch wenn die GdP als Teil des DGB teilweise schon sehr liberale und eher linksorientierte Sichtweisen hat oder Einstellungen hat, ist es trotzdem eine Polizeigewerkschaft, und dann natürlich innerhalb der Polizei gibt es natürlich die Mehrheit jener, die eher Recht und Ordnung durchsetzen wollen, als jetzt, ich sage mal salopp blöd, den Kuschelkurs fahren, ja. Also sprich Bürgerpolizei, Deeskalation, reden, sondern die halt ganz gern das Recht und Ordnung durchsetzen. Kann auch damit mit der Erfahrung aus dem täglichen Dienst zusammenhängen. Also wenn man jetzt in entsprechenden Brennpunkten eingesetzt war, da hilft reden halt leider nicht. Und wer da lang genug eingesetzt war, der geht davon aus, dass man es nur Recht und Ordnung nur durchsetzen kann. Und dementsprechend ist wahrscheinlich diese negative Konnotation in diesem Statement wahrscheinlich denen aufgestoßen.
Also versuchen beide Parteien bei ihren Kollegen gut anzukommen? Ist das der Punkt, warum die sich versuchen da,
genau,
zu überbieten?
Also ich meine, was mir bei den Gewerkschaften generell aufstößt, ist, dass sie ja teilweise, also eigentlich sind es Interessenvertretung der Beamten. Und ich habe oft den Eindruck, dass die mir versuchen, politische Agenten durchzusetzen. Das beste Beispiel war, als jetzt Seehofer zuletzt mal die Verlängerung, Intensivierung der Grenzkontrollen angekündigt hat, wo es von beiden Gewerkschaften gut geheißen. Das konnte ich nicht verstehen, weil eigentlich jetzt nicht jede Gewerkschaft, die ihre Mitglieder vertritt, sagen müssen, oh je, mir nehmen wir Arbeit, das geht doch gar nicht, was passiert mit den Überstunden? Die haben beide gesagt, tolles Konzept. Ja. Also daran sieht man, dass die irgendwie teilweise, glaube ich, einen Konflikt haben zwischen politischer Meinungs- und Stimmungmache und ernsthaften Vertreten der Interessen der Arbeitnehmer. Und deswegen, ich glaube, da geht es durchaus da auch darum, bei den Mitgliedern und beim Polizisten gut anzukommen, um auch Mitglieder zu generieren und Einfluss zu haben.
Jetzt würde es mich mal interessieren, wie läuft denn das bei der Polizei eigentlich ab? Ich meine, das ist eines der mächtigsten Instrumente, die ein demokratischer Staat hat. Und dann wundert man sich doch eigentlich schon ein bisschen, dass innerhalb von der Polizei wohl so wenig reflektiert wird und nur so wenig Bereitschaft da ist, auf Kritik einzugehen. Gibt es ein Vorgehen immer innerhalb der Polizei, wenn es schwierige Einsätze gab, werden die nochmal reflektiert und ausgewertet? Wird sich da untereinander nochmal irgendwie drüber besprochen?
Also ich kann es natürlich nur für Hessen sprechen. Das ist natürlich in jeder Polizei bundesweit anders. Also sie haben 16 Bundesländer plus Bundespolizei, das Bundeskriminalamt plus noch Polizei des Bundestages. Die werden wahrscheinlich weniger schwierige Einsätze haben, aber das wird in jeder Polizei anders gehandhabt werden. In Hessen ist es so, und zumindest auf den Dienststellen, auf denen ich bisher war, dass normalerweise nach schwierigen Einsätzen schon entweder die Personalberatung oder auch sogar der zentrale psychologische Dienst auf die Kollegen zukommt und fragt, kann man helfen, gibt es was zu beschwätzen. Aber das war jetzt eher bei Sachen, mit gleichen Sachen zu tun hatte, mit irgendwelchen zum Beispiel nach den Protesten gegen die EZB-Eröffnung in Frankfurt, wo es die brennenden Polizeiautos und so weiter gab. Da ist man mit den Kollegen aktiv in Kontakt getreten, um zu gucken, ob da irgendwelche Traumata dann zugrunde liegen oder so. Aber jetzt so diese alltäglichen Einsätze, irgendwelche spektakulären Festnahmen, irgendwelche, die vielleicht aus dem Ruder gelaufen sind, da passiert eigentlich normalerweise sehr wenig. Und wenn die Personalberatung auf die Kollegen zukommt, dann ist normalerweise auch eher ablehnend. Also das ist, ich kann es nicht genau sagen, wieso, aber ich glaube, bei vielen schwingt so ein bisschen die Angst mit, vielleicht nachher irgendwelche Nachteile zu haben, sei es informeller gruppendynamischer Natur, ja, also dass man nachher als Schwächling dasteht, vielleicht, oder als Angst, Nachteile der Bewerbungen auf andere Stellen nachher zu haben, dass man nachher sagt, naja, der kann sich nicht durchsetzen, das lassen wir mal lieber. Man darf ja nicht vergessen, die Polizei soll zwar vielleicht im besten Falle ein Schnittbild der Gesellschaft sein, ist es aber nicht. Ich meine, traditionell gehen zur Polizei ist weniger die, ich sag mal, man wird wenig Linksradikale bei der Polizei finden, sondern eher konservativ strukturiert und hierarchisch denkende Leute. Dementsprechend ist natürlich auch da die Gesellschaft und Menschen, das Menschenbild da, und da geht man davon aus, bei vielen Kollegen eher vom starken Mann aus, und dass man stark sein muss. Muss man auch, man muss ja seine Autorität durchsetzen. selbst wenn man es deeskalierend macht, man muss sich durchsetzen nach draußen hin. Und da so die Angst, als Schwächling dazustehen oder Schwäche zu haben, wahrscheinlich bei vielen Kollegen vorhanden.
Wäre das auch ein Grund, nicht in den Polizeidienst aufgenommen zu werden oder nicht befördert zu werden zum Beispiel? Gab es sowas schon?
Formal offiziell begründet mit Sicherheit nicht. Ich sag mal, wenn es um die Bewerbung geht, die Kollegen, die jungen Kollegen und die Auszubildenden, mit denen ich bisher zu tun hatte, war im allergrößten Teil richtig ordentliche, verfassungstreue, normale, liebe, nette junge Kollegen, bei denen ich dann allerwenigstens das Gefühl hatte, dass die zur Polizei gegangen sind, um irgendwie Macht oder Gewalt auszuüben, im negativen Sinne, sondern vielleicht maximal eher Weltrettersyndrom, sowas in der Richtung. Ja, ich will Recht und Ordnung durchsetzen und die Welt vor allem Bösen bewahren, eher in diese Richtung.
Aber an welchem Punkt kippt denn sowas dann? Also wann wird man diese Illusion spätestens los?
Ich kann jetzt nicht für jeden Kollegen sprechen. Ich muss aus meiner persönlichen Erfahrung, kann ich jetzt nur berichten oder reden. Aber ich war mehrere Jahre in Frankfurt auf dem ersten Revier eingesetzt. Also jenes bekannte erste Revier. Da gibt es Brennpunkte, Hauptwache, Konstablerwache, Allerheiligenviertel, dann aufs Bahnhofsviertel, wo ich mal regelmäßig dann auch mal aushelfen muss. Da hat man tagtäglich mit den negativen Seiten von Zuwanderung zu tun. Vor allem von nordafrikanisch stämmigen Personen kontrollierten Kleinkriminellen und Drogenhandelsmarkt, also Gras, also Cannabis und so weiter, laden die Stelle, die vor allem von Personen begangen werden mit nicht deutsch klingenden Namen, das muss man leider so klar sagen, das kann man nicht verheimlichen, und dann teilweise auch entsprechenden Umgangsformen, ja, also teilweise sinnlose Widerstände, respektloser Umgang, anspucken, beleidigen. Und da kann es schon irgendwann sein, dass da so ein bisschen was bricht. Also ich habe Kollegen gekannt, die waren innerhalb der Kollegenschaft richtig lieb und fürsorglich. Die hatten das Gefühl gehabt, die werfen sich in die Kugel rein, nur um das Leben vom Kollegen zu retten. Aber nach außen hin, gegenüber dem Delinquenten oder teilweise dem normalen Bürger, haben die Umgangsformen gehabt, da ging gar nicht mehr. Also es scheint irgendwann was gebrochen zu sein, dass man so ein bisschen eine Burgmentalität entwickelt hat. Ja, die da draußen, die da drinnen.
Wie angekündigt gibt es jetzt einen Prozessbericht, und zwar ging es in dem Prozess um die Demonstration oder ja die Gegendemonstration am 29.10.2018. Damals wollte die AfD an diesem Tag die schreckliche Gruppenvergewaltigung für ihre Zwecke vereinnahmen, und dagegen gab es Protest. Vielleicht, Flo ist jetzt hier, hat Prozessbeobachtungen gemacht.
Hallo.
Und vielleicht erzählst du nochmal kurz für diejenigen, die nicht dabei gewesen waren bei dieser Demonstration, was da an diesem Tag grob passiert ist.
Naja, die AfD oder auch die JN, hauptsächlich die junge Alternative oder die JA, so rum, hatte halt aufgerufen, eben zu einer Demonstration. Anlass war eben diese schreckliche Massenvergewaltigung, die eben 2018 auch in Freiburg stattfand, um eben halt ihre rassistischen Inhalte da zu verbreiten. Als Anlass wurde dann eben diese Vergewaltigung benutzt. Es gab halt viel großen Gegenprotest. Mehrere tausend Leute hatten sich damals eben am Bertholdsbrunnen auch im Regen versammelt und haben teilweise versucht, eben diesen Aufmarsch der Rechten zu verhindern, zu blockieren. Und es gab eben einen sehr rabiaten Polizeieinsatz damals, der eben der AfD und der JA eben den Weg ja freigeprügelt hatte und es eben durchgesetzt hat, dass eben die Rechten teilweise, ich glaube, knapp 2 Stunden durch Freiburg, durch die Innenstadt marschieren konnten.
Und im Zuge dieses Polizeieinsatzes gab es dann auch Festnahmen und es kam auch zu Anklagen, deswegen heute dieser Prozess. Vielleicht da noch ein paar Details. Was war da konkret der Vorwurf und wie verlief der Prozess?
Also es gab recht wenig Festnahmen an dem Tag, sondern die meisten Anklage berufen sich tatsächlich auf Videobeweise. Also die Polizei war mit sogenannten Beweis- und Festnahmeeinheiten, das sind so Beweissicherungseinheiten, die mit Kameras unterwegs sind und eben sehr oft oder sehr präsent sind und filmen, und dann im Nachhinein wird dann versucht, Leute in irgendwelchen angeblichen Straftaten zu überführen. Und dem Angeklagten wurde halt vorgeworfen, gemeinschaftlicher Widerstand bzw. Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Das ist eben seit 2017 hat sich das so ein bisschen geändert. Kurz vor dem G20-Gipfel gab es eben diese Novellierung im Strafprozessbuch, dass eben dieser Widerstand eben auch jetzt als tätlicher Angriff zu werten ist, was natürlich das Strafmaß deutlich höher macht. Und eben ihm wurde halt vorgeworfen, Widerstand dort geleistet zu haben, strafbar nach Paragraph 113 für Jura-Nerds.
Und die Beweisführung hat dann tatsächlich auch über Videoaufnahmen stattgefunden. Also diese Einheit, die dort die Demonstration dokumentiert hat, hat auch dann Material eingereicht, das für den Prozess dann auch verwertet wurde.
Genau, also die komplette Anklageschrift oder also stützt sich alles auf Videobeweise, die da sind, wo er angeblich zu erkennen ist. Es gab genau einen Zeugen, der noch geladen worden ist, ein Polizist, ein Bereitschaftspolizist aus Bruchsal, der aber tatsächlich nicht so viel dazu sagen konnte. Er ist gar nicht in dieser Festnahmeeinheit, also in der Beweissicherungseinheit drin, sondern er hat den Auftrag nur gehabt, den Weg halt frei zu drücken und konnte jetzt auch nichts den Angeklagten wiedererkennen.
Also alles auf Material, das dort dokumentiert wurde sozusagen. Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, das Strafmaß mit dieser Novellierung dieses Gesetzesparagraphen hat sich erhöht. Was stand denn da im Raum? Was hat die Staatsanwaltschaft gefordert und wohin ging jetzt das Urteil?
Also das Urteil, schlussendlich wurden jetzt 90 Tagessätze à 20 Euro gesprochen. Das ist auch genau das, was die Staatsanwaltschaft oder die Staatsanwältin Hennhöfer auch gefordert hat. Hennhöfer kommt aus Karlsruhe. Sämtliche eben politische Verfahren gehen seit ein paar Jahren eben nach Karlsruhe und werden dort behandelt. Die Strafverteidigerin hatte im Prozess noch eine Einstellung angeregt, aber das haben wir jetzt in den letzten paar Prozessen eben, die aus Karlsruhe oder von der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe geführt werden, mitbekommen. Die haben ganz klar das Doktrin und sagen das jedes Mal wieder, dass eine Einstellung für sie auf jeden Fall nicht in Frage kommt. Bei dem Plädoyer hat die Staatsanwältin Hennhöfer ja tatsächlich noch gesagt, dass man sogar, wenn man das sich so anschaut, was da im Raum steht, sogar eine Haftstrafe von Strafminimum im Strafgesetzbuch steht da 6 Monate, Höchststrafmaß 5 Jahre, hat das sogar nochmal, also war ihr sehr wichtig, das nochmal zu betonen, musste dann aber auch eingestehen, dass die Beweislage da gerade sehr dünn ist, um da wirklich eine Schwere der Tat feststellen zu können und hat sich dann eben auf diese 90 Tagessätze runter reduziert, à 20 Euro. Die Strafverteidigerin hat gar kein Strafmaß gefordert. Genau, und die Richterin hat sich dann eben durch diesen, ich würde sagen, schon fast Drohung an den Angeklagten mit einer Haftstrafe, finde ich, da beeinflussen lassen und ist dann tatsächlich auf das Plädoyer der Staatsanwältin eingegangen und hat ihn dann eben zu 90 Tagessätzen à 20 Euro verurteilt.
Gibt es schon irgendeine Ankündigung seitens der Verteidigung, dass in Berufung gegangen wird oder nicht? Oder ich meine, da gibt es ja noch ein bisschen Zeit, sich zu entscheiden?
Nee, da habe ich jetzt noch nichts gehört und ich denke auch, das müssen die jetzt erstmal in Ruhe sich überlegen. Hm. Ein spannender Punkt fand ich auch bei dem Angeklagten, was ihm halt in der Anklageschrift auch so ein bisschen zu Last geworden ist, dass er sich eben politisch aktiv verhält und die Staatsanwältin hatte eben direkt schon im Eingang bei der Befragung des Polizeizeugen ja suggestiv Fragen gestellt in Richtung Redelsführerschaft, ob der Polizist irgendwie mitbekommen hat, ob er eine Redelsführerposition da einnimmt. Die Antwort von dem Polizisten war, das kann er so nicht sagen, aber er sagte, die Leute, die vorne sind, also die Staatsanwältin ging davon aus, Leute, die vorne sind, sind Redelsführer. Er meinte, naja, Leute, die vorne stehen, die stehen halt vorne und der Druck kommt dann von hinten.
Okay, eine gute Zusammenfassung der Situation. Im Endeffekt auch eine Art konstruierter Prozess, irgendwie, wie man es auch bei den vielen Prozessen, die jetzt in Hamburg und der G20-Gipfel nochmal aufgerollt werden. Wer sich politisch beteiligt, läuft einfach Gefahr, später dafür belangt zu werden. Also Widerstand auch gegen Rechte Parteien und rechte Strömungen ist mit Gefahren verbunden, aber ich denke, mit einer solidarischen Prozessbegleitung können wir da auch den Menschen zur Seite stehen, die sich an dieser Demonstration oder in solchen Aktionen eben beteiligen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!